Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Ich würde gerne mit einem Ostfriesenwitz anfangen, aber tatsächlich fällt mir jetzt ganz spontan kein Ostfriesenwitz an. Ich weiß aber, als ich klein war, dass ich sehr gerne Ostfriesenwitz gehört habe und ich habe es sogar einmal geschafft, dass ich einen Ostfriesenwitz gehört habe von einem Ostfriesen in Ostfriesland. Das war Osterferien irgendwann Mitte der 90er und ich weiß sogar noch, wo ich da war, nämlich auf Amrum, eine sehr, sehr schöne Insel. Schlogger, warst du schon mal auf Amrum?
Ich muss über dein Intro lachen. Ich war noch nie auf Amrum und ich habe als Kind, jetzt werde ich so in meine Kindheit geschleudert, auch Ostfriesenwitze gehört. Aber wenn ich Ostfriese höre, muss ich natürlich an Otto denken und habe jetzt gleich 1000 Otto-Witze im Kopf. Zum Beispiel dieses: Frau Meier, Sie leben jetzt seit 30 Jahren an der Autobahn. Hat es bei Ihnen irgendeinen Schaden hinterlassen? Nein, nein, nein. Aber das ist ja kein Ostfriesenwitz. Aber nein, ich war noch nie auf Amrum und mir fällt auch kein Ostfriesenwitz ein.
Aber mal ganz ehrlich zum Thema Ostfriesenwitz. Im Prinzip kann man auch einfach Manta-Witze, Blondinen-Witze, Ostfriesen, das kann man ja einfach alles nehmen und einfach ummodeln auf Ostfriesen, ja. Ne? Also das ist ja...
Ja,
ne? Also von daher. Und wir sind ja beim Telestammtisch.
Und das fällt uns nicht ein.
Ja, wir sind beim Telestammtisch und wir haben eine Art Qualitätskontrolle. Deswegen würde ich sagen, lassen wir die Ostfriesenwitze mal einfach sein. Und sprechen wir über nicht die Insel Amrum, sondern über
Amrum, Umrum und um Amrum herum.
Ja, weißt du, ich bin ja nicht so für Rum, bei mir ist es immer am Wodka.
Oh Gott, die Qualität, die sinkt und sinkt, während du trinkst und trinkst und trinkst.
Lieber Herr Akin, falls Sie das hier hören, es tut uns leid, wir geben uns ab jetzt wirklich Mühe, Ihren neuen Film adäquat zu besprechen. Liebe Schlogger, Fatih Akin, sagt Ihr Name dir etwas?
Den habe ich schon mal gehört, ja.
Okay.
Also natürlich, ich habe, Fatih Akin, ich habe Der goldene Handschuh gesehen, ich habe Gegen die Wand gesehen, ich habe Ist ja kurz und schmerzlos, ich habe Chick gesehen, ich habe Im Juli gesehen, also die ganzen Filme von ihm, die mir auch wirklich gut gefallen. Soul Kitchen, klar, natürlich, vor allem, wenn man in Hamburg lebt, dass man dann denkt, ach, da ist so viel, da merkt man richtig das Herzblut und es ist einfach, das ist ein Juter und ich gucke mir die Filme von ihm sehr gerne an.
Ja, geht mir ähnlich. Ich habe Chick noch gar nicht gesehen, fällt mir gerade ein. Der fehlt mir tatsächlich noch. Der ist mir irgendwie entfleucht. Aber ja, Fatih Akin, ich glaube, mir fällt jetzt auf die Schnelle kein Film von ihm ein, den ich Minimum gut finde. Und deswegen war ich natürlich sehr hinterher, jetzt Amrum zu sehen, der ja in Cannes seine Premiere gefeiert hat. Kannst du uns eben kurz erklären, liebe Schlogger, worum es denn in Amrum geht?
Ja, in Amrum, das spielt auf Amrum, Überraschung, im Jahr 1945. Also wir befinden uns am Ende des Zweiten Weltkriegs, kurz vor Ende, und verfolgen die Geschichte vom 12 Jahre alten Nanning, der aus einer Familie kommt, die, ich sag's mal, den Nazis zugewandt war und jetzt eben damit konfrontiert wird, dass seine Familie damit klarkommen muss, genau gesagt eher seine Mutter, weil die ist noch zu Hause, wo sein Vater ist, wissen wir nicht genau, dass jetzt eben die Welt sich ein bisschen wandeln muss. Es ist alles aus Kindersicht so ein bisschen erzählt. Also wir kriegen das mit einer Perspektive aus einer Honigbrot-Sicht quasi mit. Aber im Prinzip geht es um das, was ich gerade gesagt habe, aus der Sicht vom 12 Jahre alten Nanning auf einer Insel, von der sie sind nicht ansässig auf der Insel, also sie kommen eigentlich vom Festland, aber die Vorfahren von ihnen kommen von Amrum. Also sie sind weder Fisch noch Fleisch, sie werden von den dort Ansässigen nicht ganz angenommen, aber sind eben auch, dann haben doch auch Amrum Blut in sich. Also es sind ganz viele so kleine Themen, die im Film auftauchen, alles so ein bisschen aus der Sicht von Nanning dann gesehen.
Ja, im Grunde kann man es abkürzen. Es geht darum, dass ein kleiner Junge versucht, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs auf einer sehr gebeutelten Insel ein Butterbrot für seine Mutter zu machen. Das ist, glaube ich, der Film in a nutshell, würde ich es mal ganz grob beschreiben. Pardon, ein Honigbrot Pardon.
Ein Honigbrot.
Ein Honigbrot. Bevor wir uns mal um den, also um Nanning und die Geschichte und vielleicht auch, was es bedeuten soll, kümmern, wie hat dir denn die Darstellung allgemein von Amrum gefallen? Wie gesagt, der Film spielt 1945, ich würde sagen, so ein paar Wochen vor Kriegsende. Und ich fand auf jeden Fall, der Film sah echt sehr, sehr schön aus. Also wirklich sehr, sehr schön gefilmt. Und ich mochte auch einfach, wie diese Insel mir beigebracht wird. Denn du hast ja schon erwähnt, es wird so aus dieser Kinderperspektive von Nanning erzählt und so habe ich es auch ein bisschen halt miterlebt. Also wie er so die Insel erkundet und halt eben, ihm werden ja auch immer wieder neue Sachen beigebracht, das fand ich ganz schön. Wie war es da bei dir?
Ja, genau, man kriegt so mit, wie er so ein bisschen dadurch, dass, du hast schon gesagt, die Insel ist kriegsgebeutet, also aus unserer Sicht ein Honigbrot, dass man sich gar nicht klar macht, was für ein krasser Aufwand es für so einen Jungen ist, weil es gab eben kein Weizenmehl, es gibt keine, die Bienen haben nichts, woran sie irgendwie sich, was sie bestäuben können und wo sie Honig her erzeugen könnten. Und es gibt natürlich auch nichts, wo er Butter herkriegen kann. Und das muss er sich selber dann irgendwie zusammensammeln. Und dabei kommt er eben der Art des Lebens auf Amrum ein bisschen näher. Also die ist natürlich viel mit Fischen, mit Angeln. Es werden auch Robben vorkommen. Ich sage es auch jetzt schon, das ist kein Film für Vegetarier und Veganer. Es wird natürlich kein Tier verletzt, also im echten Leben, im Film schon. Und das sieht man auch alles hier. Und er wird dann eben so ein bisschen mit dem Leben auf Amrum konfrontiert, wie du es gesagt hast. Das hat mir sehr gut gefallen, die Darstellung der Insel auch. Ich muss aber sagen, der Film fängt an und da sieht man gleich schon so eine Nachtaufnahme, die offensichtlich am Tag gedreht ist, die mich so ein bisschen, wo ich dachte, nee, okay, weil das stört mich. Sie haben zwar an den Himmel Sterne gesetzt, später in der Post-Op, aber du siehst wirklich so eindeutig, dass es am Tag ist. Also die Lichtquelle ist so krass, die Sonne, das fand ich handwerklich, hat mir nicht ganz so gut gefallen. Aber das war, glaube ich, auch das Einzige, was mir da neben ein paar Schauspielern, die ich auch nicht ganz so gut fand, was mir da negativ aufgefallen ist. Findest du, ich bin da übertrieben oder ist dir diese Nachtszene auch aufgefallen?
Tatsächlich nicht so, aber ich, also jeder hat auch so sein Ding, was er nicht so abhaben kann. Bei mir ist es halt oft so, dass ich mir denke, so digitale Hintergründe zum Beispiel fallen mir extrem auf und stören mich dann auch teilweise extrem. Während ich so dieses Day for Night oder amerikanische Nacht, wie es auch gerne genannt wird, irgendwie komme ich damit besser klar. Also ich glaube, ich weiß, welche Szenen du meinst, aber es hat nicht dafür gesorgt, dass es mir negativ jetzt im Gedächtnis geblieben ist, weil ich den Film halt wirklich, also von der Ästhetik auch her, wirklich sehr rund fand und auch sehr, sehr schön. Da waren wirklich auch ein paar sehr tolle Aufnahmen da, die der Akina gemacht hat. Aber ja, diese, wie gesagt, diese eine Szene, aber ja gut, nobody is perfect, außer wir beiden natürlich.
Aber du hast gesagt, du warst schon mal auf Amrum, richtig?
Ja, aber da war ich halt wirklich sehr, sehr jung und ich kann mich auch nicht mehr wirklich dran erinnern. Ich weiß, ich war auf Amrum, ich war auch, glaube ich, mal auf Sylt, ich war zweimal auf Helgoland. Das weiß ich sogar noch, weil beim zweiten Mal war ich schon etwas älter und wollte mir unbedingt, das war damals so Mode, so eine komische Sonnenbrille, die so verspiegelt, so schwarz verspiegelt mit so richtig so neonbunten Rändern. Und die habe ich mir da gekauft und habe ich für den coolsten gehalten und musste dann relativ feststellen, dass ich damit trotzdem echt scheiße aussehe. Aber das verbinde ich mit Helgoland.
Also musstest du auch deine eigene Identität und deine Selbstfindung auf einer Insel, du musst dich also mit Nanning sehr gut identifizieren.
Total. Was ich auch total interessant finde an dem Film ist, ich sagte ja schon, im Prinzip geht es darum, dass er halt eben ein Honigbrot für seine Mutter halt organisieren möchte, was natürlich 1945 auf Amrum ja ein bisschen dauert. Und warum er das tut, ist ja ganz interessant. Seine Mutter hat ein Kind bekommen, seine Schwester, er hat doch einen kleineren Bruder und dann eben diese Schwester und der Vater, das wird uns ja auch gezeigt, ist halt so ein Obernazi, der auch irgendwie mit Ahnenforschung und solchen Sachen hat und der ist vermutlich halt einfach inhaftiert oder in Kriegsgefangenschaft. Gegen Ende gibt es so einen Moment, wo ich glaube, herauserkennen zu können, dass er halt eben gerade in Kriegsgefangenschaft ist.
Eindeutig.
Und die Mutter muss halt damit zurechtkommen, und das ist das total interessant an dem Film, ich finde, dass halt ihre Ideologie, weil die ist halt ein strammer Nazi. Und die wohnt halt zusammen mit ihrer Schwester und die ist halt kein strammer Nazi. Auf der ganzen Insel hat man das Gefühl, da gibt es überhaupt keine strammen Nazis, bis auf die Mutter. Und die wird halt eben damit konfrontiert, auch wenn sie halt immer von sich wegschubst, dass ihre Ideologie gescheitert ist, dass sie halt verloren haben. Und damit kommt sie nicht zurecht. Und das ist der Hauptgrund war, so habe ich es verstanden, dass sie nach der Geburt des Kindes einfach keinen Lebensmut mehr hatten. Es gibt ja noch, da kennst du dich vielleicht ein bisschen besser aus, Wochentagsdepression, wie heißt das Bett? Wie heißt es, wenn das, wenn.
Wochenbett, ja, postnatale Depression, genau.
Wochenbettdepression. Das kann man ja vielleicht auch darauf schieben, aber ich für meinen Teil dachte mir, der geht's halt einfach scheiße, weil sie mittlerweile einfach nicht mehr, es zurückschieben kann, dass ihre Ideologie verloren hat, um es mal ganz grob auszudrücken. Das fand ich halt sehr interessant. Ja,
das habe ich auf jeden Fall auch so verstanden, ganz klar. Also wir kriegen schon, bevor die Nachricht kommt, dass Hitler gestorben ist und dass Deutschland kapituliert hat, kriegen wir schon mit, dass sie sehr an den Tugenden noch festhält. Also sie macht ihren Sohn ja quasi zum Spitzel, ist super streng, stößt, wie du schon gesagt hast, alle anderen auf Amrum scheinen da überhaupt nicht mehr hinterher zu sein. Deswegen hat der Sohn es auch schwer anzukommen, weil eben alle in ihm so den Sohn von einer Nazi-Herrin quasi sehen. Und als eben dann die Nachricht kommt, dass Hitler sich umgebracht hat und dann auch das Baby geboren wird, ich glaube, das ist dann ihr viertes Kind. Wir sehen auch so ein kleines Mädchen über irgendwo die ganze Zeit rumsitzen. Ich weiß nicht, ob das auch noch ein Geschwisterkind ist, dass sie dann wirklich sagt, was ist denn das für eine Welt, in der ich mein Kind gesetzt habe jetzt? Das lohnt sich ja gar nicht. Also ich habe das, es könnte gut eine Mischung sein aus der Wochenbettdepression, aber für mich ist auch eindeutig, die weiß gerade nicht mehr, wo ihr Platz ist in der Welt, nachdem sie sich so eingegliedert hat und diese ganze Nazi-Propaganda auch so verinnerlicht hat, die will ja dann nicht mehr essen. Und sie hat halt, bevor das passiert ist, gesagt, sie hätte richtig Bock auf ein Honigbrot. Und deswegen denkt Nanin ja auch, wenn ich es nur schaffe, ein Honigbrot zu besorgen, dann wird alles gut, dann ist meine Mutter wieder, dann ist sie wieder glücklich. Und das ist dann quasi ja sein Lebenszweck dann.
Und was ich halt auch sehr stark finde, ist, dass halt während Nanin halt versucht, Weizenmehl zu finden, einen Imker zu finden und etc. pp. Noch unternimmt, um halt seine Mutter glücklich zu machen, wird ja immer wieder mit dem Schrecken des Krieges konfrontiert. Und es wird ja immer wieder klar gemacht dadurch, dass die Ideologie seiner Mutter falsch ist. Und er ist halt so in diesem Zwiespalt, weil zum einen, er ist halt ein Kind und er liebt seine Mutter, wie nur ein Kind seine Mutter lieben kann und versucht wirklich alles für sie zu tun. Und gleichzeitig muss er halt eben auch langsam sicher halt feststellen, dass das, wofür seine Mutter halt eben steht oder was die Überzeugung der Mutter, dass sie halt eben falsch ist. Und das fand ich ein sehr interessantes Konzept. Und das auch, weil der Film halt konstant in der, ich sag's mal, Kinderperspektive bleibt. Er ist also diese naive Sicht halt einfach. Und das fand ich wirklich toll umgesetzt und sehr, sehr spannend. Vor allem, weil der Film auch nur 90 Minuten geht. Und das ist ein sehr großes Thema, was er hat, aber er behandelt es im Kleinen. Und das fand ich unglaublich gut. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ich fand's auch krass. Der Film kam mir sehr lang vor, obwohl er wirklich 90 Minuten lang ist. Ja, also nicht, weil er Längen hat, sondern weil irgendwie so viel passiert, wie du es gesagt hast. Und auch dieses Thema von diese Liebe zwischen einem Kind und seiner Mutter, die ja bis zu einem bestimmten Alter wirklich unabdingbar ist und man vergöttert, dass Kinder ihre Eltern ja vergöttern, das sieht man hier auch eindeutig. Und was ich so von Akin gehört habe und was mir der Film auch signalisiert hat, dass es darum geht zu zeigen, diese Unschuld so ein bisschen zu verlieren. Also ich glaube, die Kollegin Antje Wessels meinte nach der Sichtung, das passiert normalerweise in der Pubertät, so automatisch so ein bisschen, weil du dich ja abgrenzen musst. Aber hier in dem Film passiert es früher, weil der Junge damit konfrontiert wird, dass er immer mehr merkt, dass die Werte, für die seine Mutter steht und wie sie sich verhält, nicht zu seinem eigenen Weltbild passen. Und das ist so ein Riesenthema, was hier dann aufgemacht wird, was total schön aus Kindersicht zeigt, wie das ist, wenn man merkt, dass die Eltern, dass die was Schlechtes machen, was ja gar nicht geht am Anfang in einem Kinderleben. Und das fand ich auch, das hat mir auch richtig toll gefallen. Also der Film, je länger er ging, umso größer wurde er für mich. Weil am Anfang, wie gesagt, da war erst diese Nachtszene und dann musste ich auch damit klarkommen, manche Kinderschauspieler haben mir nicht gefallen. Ich war auch total irritiert davon. Wir haben ja Diane Kruger spielt jetzt zum Beispiel mit. Die habe ich erst in den ersten Sekunden gar nicht erkannt. Aber ihre Art zu spielen, da muss ich auch erst immer reinkommen. Dann sehen wir so ein Foto, wo Matthias Schweighöfer drauf ist, aber der kommt dann irgendwie nicht. Also es dauert lange, bis er dann auftaucht und ich war so irritiert, warum ist der jetzt hier? Und ich musste in den Film so ein bisschen reinkommen. Und als ich dann drin war und je länger er ging, umso mehr ich dann verstanden habe und was es geht und was so dieses Thema ist, hat er mich immer mehr bekommen und dann war ich immer mehr drin.
Also das kann man direkt vorweg schicken, auch wenn der Film mit Matthias Schweighöfer beworben wird, solltet ihr Schweighöfer-Fan sein, erwartet bitte nicht, dass der wirklich viel Screentime hat. Ich habe es nicht gemessen, aber ich würde sagen, es waren unter 3 Minuten. oder?
Ja, es steht im Abspann, steht als Gast.
Als
also
Gast.
Er ist wirklich, ja, ja, als Gast im Film. Genau.
Ich fand ich muss gerade eben mal kurz hier gucken, wie der werte Mann heißt. Jasper Billerbeck, der den Nanning spielt. Übrigens, Nanning ist ein toller Name, wie ich finde. Der hat mir wirklich gut gefallen. Ich fand allgemein die darstellerischen Leistungen echt ganz okay. Ich muss halt sagen, so, wenn halt Detlef Buck, der halt für mich immer der Regisseur Detlef Buck ist, halt da eine Rolle spielt, das ist so ein bisschen, ja, aber kam ich mit zurecht, auch Diane Kruger, mit der ich auch manchmal meine Probleme habe, aber Akin kriegt die immer richtig gut untergebracht, das hat mir gefallen. Allgemein muss ich sagen, der Film war wirklich richtig gut besetzt, und das ist ein gutes Stichwort. Ich würde jetzt gerne mal auf eine, ich möchte sagen, Schauspielerin mal zu sprechen kommen, nämlich die Schauspielerin Laura Tonke. Und meine liebe Schlocke, ich bin so froh, dass ich mit dir diesen Film spreche, weil du bist jetzt... Mhm. Du kannst dich geehrt fühlen. Du bist jetzt für die nächsten, ich würde mal sagen, 200 Minuten bist du jetzt keine Podcasterin, nur du bist jetzt Jurypräsidentin. Ich möchte, dass du einen Preis verleihst. Ja?
Oh Gott.
Und ich sag dir mal die Nominierten.
Der Telestammtisch präsentiert stolz den Laura Tonke spielt eine überforderte Mutter Award 2024-2025. Nominiert sind Laura Tonke als Mutter in Alles 50-50. Laura Tonke als Mutter in 22 Bahn. Und Laura Tonke als Mutter in Amrum. Wer wird mit diesem hochdotierten Preis nach Hause gehen? Die Entscheidung fällt jetzt.
Ja, Schlocki, du hast die Wahl. Wer wird den Laura Tonke spielt eine überforderte Mutterpreis gewinnen? Ist es Laura Tonke? Ist es vielleicht Laura Tonke? Oder vielleicht doch die Außenseiterin Laura Tonke? Diese Entscheidung möchte ich ganz dir überlassen. Wenn du mich fragst, ich würde jetzt alles 50-50 so ein bisschen rausnehmen, weil es halt eher so eine lockere Komödie ist. Aber seien wir ehrlich, also ich wusste nicht, dass sie mitspielt. Und als ich dann da auftauchte, ich so, ah, okay, das scheint aktuell so ihre Rolle zu sein, oder?
Ja. Also alles 50-50, genau, da ist sie ja nicht wirklich überfordert, da geht es ja um ein Paar, was das Wechselmodell lebt, also versucht die Kinderaufteilung nach der Trennung wirklich 50-50 zu machen. Ich habe das Gefühl, dass sie das halbwegs gut hingekriegt haben. Ich mochte den Film ja, obwohl der ist schon eher eine deutsche klassische Komödie, obwohl er von dem Regisseur von JGA ist, also ich mochte den gerne. In 22 Bahnen spielt sie ja eine Alkoholikerin, da ist sie eindeutig überfordert. Und hier in Amrum spielt sie ja eigentlich zumindest für einen Großteil des Films, bis es dann zerbricht, keine überforderte Mutter, weil sie ja schon in ihrer Rolle recht fest ist und recht streng. Sie ist einfach eine beschissene Mutter, weil Nazi-Mütter oder Leute, die dachten, dass sie nach Nazi-Methoden erziehen müssten, alle Menschen, die nach Nazi-Methoden erziehen mussten, waren einfach Arschlöcher. Das war so durchtrieben von den Nazis weiterzugeben, dass man so seine Kinder erzieht, dass man ihnen beibringt, dass sie nachts schreien müssen, dass keine Hilfe kommt, dass sie dass sie hart sein müssen, dass sie niemals Hilfe holen dürfen, weil das, was macht das mit Menschen? Das führt dazu, dass Menschen sich nach Halt sehen und dann natürlich krass obrigkeitshörig werden. Also es ist eine krasse Gehirnwäsche, damit sie an einem großen Führer und einer Ideologie und irgendwas brauchen, was ihnen Halt gibt. Also sehr klug, auf eine sehr beschissene Art. Und deswegen ist Laura Tonke zumindest für einen Großteil des Films nicht überfordert in Amrum, sondern einfach eine Arschmutter. Und ich möchte natürlich, damit wir hier weiterkommen können, eigentlich bekommt sie den Award in 22 Bahnen, aber hier bekommt sie den Award für Arschlochmutter. Also diese Szene, als dann irgendwas mit dem Honigbrot passiert, wir wollen hier nicht den großen Moment spoilern. Ich war so wütend, ich wollte laut aufschreien und das geht ja nicht im Kino, aber ich musste mit meinen Füßen zappeln, um mit den Gefühlen irgendwo hinzugehen. Also es war richtig, ich merke es ja jetzt schon, wurde ich richtig wütend.
Also wer bekommt den Preis jetzt? Das ist deine Entscheidung, du bist Jurypräsidentin.
Also überfordert ist sie für mich in 22 Bahnen am meisten.
Okay.
Daher bekommt sie da den Award. Passt natürlich jetzt nicht hier in die Besprechung, aber hier...
Egal.
Okay.
Ja. Liebe Laura Tonke, herzlichen Glückwunsch für diesen Preis.
Ja, verdient. Verdient. Definitiv verdient. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Und
So, das reicht jetzt auch. Ja, also was du gesagt hast, ungelogen, ich habe diese Frau wirklich gehasst. Also es gab wirklich Momente, wo ich wirklich dachte, boah, bitte könnte jetzt einer mal reingehen und dir einfach mal eine schallern. Also das war wirklich, also gut gespielt einfach, weil ich merkte halt auch so, wie so diese Verzweiflung sie so ohnmächtig gemacht hat, ja. Also auch so Momente, wo ich dachte, okay, sie ist, glaube ich, gerade, sie liebt die Ideologie mehr als ihre eigenen Kinder. Und habe auch irgendwie dann diese Szenen genossen, wenn es halt so Momente gibt, das kann man ja sagen, sie wohnt ja mit ihrer Schwester, Ena, gespielt von Lisa Hagmeister zusammen, und die ist halt kein Nazi. Und ich habe jede Szene genossen, selbst so Kleinigkeiten, wenn dann die Tante sagt zu den Kindern, geht mal raus spielen. Und du weißt, jetzt wird sie halt, bekommt sie die Leviten gelesen, das hilft nicht viel, aber es tat irgendwie, also meinem inneren Stu tat das irgendwie ganz gut. Und ich muss auch sagen, das Ende fand ich halt, also wir gehen sicher aufs Ende aus Spoilergründen genau ein, aber es gibt halt schon, nachdem man das Honigbrot, sag ich mal, abliefert, das kann man auch, glaube ich, verraten, einen Moment, der sehr heftig ist, weil da eine etwas Angestautes explodiert, heraus explodiert. Das bekommt nur der Falsche ab. Und das ist, fand ich eine tolle Szene, fand ich. Also, weil der Junge halt immer so, er gibt ja wirklich alles. Ich meine, der riskiert ja mehr als einmal sein Leben für seine Mutter, ja, für dieses scheiß Honigbrot. Und dann kann ich halt seine Reaktion darauf echt nachvollziehen, auch wenn es, wie gesagt, der Falsche dann abbekommt.
Ja, da war ich immer noch von der Szene davor gefesselt. Also das konnte ich dann nachvollziehen, obwohl es schrecklich ist, was wir da sehen. Und davor, ja, ist ja schwierig, weil Laura Tonkes Charakter ist halt so aufgewachsen und wurde ja auch, die Hille, die wurde ja auch so gehirngewaschen, dass sie das glaubt. Ich kann schon auch nachvollziehen, wie sich das anfühlt, wenn dann alles zerbricht, so aus dem, von einem Moment auf den anderen, woran du geglaubt hast und woran du dich festgehalten hast. Und das gibst du deinen Kindern ja weiter, weil du denkst, das sei das Richtige. Und wobei wir hier schon sehen, dass die Hille da, also sein Kind schreien zu lassen nachts, selbst wenn du denkst, das ist das Richtige fürs Kind, das ist schon, glaube ich, nicht so leicht für Eltern. Also da muss man, glaube ich, schon eigentlich den Raum verlassen. Und das tut sie ja nicht. Sie liegt ja daneben und sagt, ja, hier ist gut für die Lunge, muss das Kind lernen. Und ich will ja auch nicht verteidigen, dass sie daran geglaubt hat. Aber ja, es ist auf jeden Fall so, der Film ist sehr gut inszeniert und auch gut gespielt, dass wir diese Figur wirklich, dass wir der, glaube ich, die gewollten Gefühle entgegenbringen. Und ja, der Film basiert ja auch, und das sieht man ja auch dann am Ende, das ist ja eine wahre Geschichte. Also er basiert ja auf wahren Kindheitserinnerungen.
Genau, es ist Haag Boom, es ist ein sehr bekannter und wichtiger deutscher Filmemacher, der auch, glaube ich, immer so als Mentor gedient hat für Fatih Akin. Der hat halt seine Kindheit teilweise auf Amrum halt verbracht. Den sieht man am Ende des Films ganz kurz so als alten Mann, der so in die Ferne blickt. Ich habe mich jetzt ehrlicherweise nicht genau informiert, was jetzt davon jetzt wirklich war ist oder nicht, aber es ist halt, ich sag mal, inspiriert von seiner Kindheit. Was ich viel wichtiger finde bei dem Film ist, dass der Film aber trotz allem ein Loblied auf Menschlichkeit ist. Denn er zeigt halt sehr deutlich, dass selbst wenn du so eine Mutter hast, dass du trotzdem immer noch ein, in Anführungszeichen, guter Mensch sein kannst. Weil der Nanning ja wirklich auch auf seiner Odyssee, nenne ich es mal, wirklich Sachen macht, die ihn zu einem sehr guten Menschen, also ihn kennzeichnen. Also er rettet ja auch Menschenleben, er hilft den Leuten auch wirklich. Und er hat halt diesen Eifer. Und das finde ich ganz wichtig, dass der Film einen klar macht, pass auf, selbst wenn du halt diese Art von Eltern oder Mutter hast, du kannst dir immer noch dein Leben selbst gestalten. Selbst wenn ein 12-Jähriger das schafft, dann schafft das auch ein 30-Jähriger. Und das ist eine sehr schöne Aussage, weil ich meine, ich muss euch ja nicht erinnern, in welcher Art von Welt wir gerade leben. Deswegen fand ich das sehr schön, was der Film da macht. Und vor allem, es passiert organisch, finde ich.
Ja, das hat ja Akin auch selbst gesagt. Also er hat ja, also dass ihm an der Geschichte so fasziniert hat, diese Beziehung zwischen Eltern, zwischen Kind und Eltern, die extreme politische Ansichten haben, dass man sich seine Eltern eben nicht aussuchen kann und dass er das auch mit dem Hintergrund, wie du schon gesagt hast, du, was gerade aktuell passiert, dass es eben wichtig ist, sich trotzdem, nicht nur weil seine Eltern sind und weil eine Familie irgendwie ist, dass man da in die Fußstapfen tritt, sondern dass man sich trotzdem davon differenziert und seine eigenen Werte versucht rauszufinden, eigene Werte, die dann im Prinzip auch gesellschaftliche Werte sind. Und das macht der Film ja richtig toll, dass wir so sehen, wie Nanning herausfindet, er macht ja ganz viel aus seines, ist ja Coming of Age dann auch irgendwo, wie er herausfindet, was ihm eigentlich wirklich was bedeutet. Also er denkt, ihm bedeutet seine Mutter was. Okay. Und dann findet er auf seiner Reise eben heraus, was ihm denn wirklich was gibt. Und das sind eben die ganzen Sachen, die er da macht. Und was ich auch toll finde, hast du ja gesagt, dass diese Menschlichkeit, dass die Leute auf der Insel, die haben teilweise schon keinen Bock auf Nanning, weil er eben aus dieser Familie kommt, wofür er für seine Erziehung, da kann er nichts, kann es ja noch nicht hinterfragen als Kind. Aber die sind trotzdem großteils nett zu ihm und helfen ihm dann auch und sind offen und schließen ihn nicht von Anfang an aus. Das fand ich auch ganz schön.
Es gibt ja auch diesen gleichaltrigen Freund, den Hermann, gespielt von Kieran Köpke, der ja auch immer wieder so sagt, jetzt komm doch mal nochmal vorbei oder helf mir doch, aber Nanning geht halt weiter seinen Weg. Und das ist sehr interessant auch, weil du da auch siehst, wenn Nanning halt ein bisschen, also er könnte sich jederzeit von seiner Mutter lösen halt. Das wäre machbar. Also er könnte wirklich mit Hermann was unternehmen. Also er müsste das gar nicht machen, diesem Brot. Aber er macht es halt trotzdem. Und eine total starke Szene ist halt, das ist halt dann, wenn das Brot abgeliefert worden ist, wie gesagt, Spoilergründe. Aber er fordert ja, das klingt jetzt ein bisschen hart, das ist falsch ausgedrückt, aber er fordert ja dann auch Liebe von seiner Mutter. Und er bleibt ja dann auch beständig. Und das finde ich, also die Szene ist krass, aber ich finde es halt genauso krass, dass er trotzdem, er bleibt dabei. Also selbst wenn sie ihn ablehnt, er bleibt bei seiner Mutter. Und das spiegelt sich dann auch wieder ganz am Ende. Gut, er ist erst 12. Klar, das ist natürlich ein gutes Argument, dass er bei seiner Mutter bleibt. Aber auch am Ende bleibt er bei seiner Mutter. Und das ist irgendwie, also dieses, du kannst diesen Menschen halt lieben, auch wenn er dich abstößt. Das finde ich
ja, irgendwie. Er ist ja, du hast schon gesagt, so, er ist gerade in einem Alter, wo
ja, klar.
Diese Schwelle von, ich liebe meine Eltern abgöttisch, bedingungslos, zu, ich merke eigentlich, ich fange an, das zu hinterfragen. Und das muss bei ihm noch früher passieren, weil eben so krass die Differenz ist zwischen das, wofür seine Mutter steht und das, wofür er merkt, was eigentlich das Leben wichtig macht.
Und vor allem, das würde man auch sagen, er erlebt halt auch auf seiner Reise oder Odyssee auch wirklich Sachen, die ein Kind auch traumatisieren würden. Also er sieht mehr als eine Leiche. Er muss auch Sachen machen, da bin ich ehrlich, das würde ich als 42-jähriger Mann nicht machen. Also zum Beispiel so Kaninchen umbringen. Da finde ich auch echt gut, wie der Akin das inszeniert, weil er diese, ich nenne es mal Grausamkeit oder Tiergrausamkeit, er zelebriert sie nicht, aber er lässt uns trotzdem Teil daran haben. Das finde ich.
Gehört halt zum Leben dazu,
ja,
genau.
Das fand ich halt wirklich gut. Das ist jetzt kein Film, der auf Shock Value setzt, aber der ist auch kein Film, der sein Publikum, sage ich mal, verschont auf mehreren Ebenen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also, ich muss sagen, du hast ihn ja vor mir gesehen. Ich habe ihn, wo wir es ja aufnehmen, gestern gesehen. Und der, weiß nicht, der wirkt nach. Finde ich gut.
Das gefällt dir. Ja. Wer wärst du denn, der Nanning? Hast du dich in ihm wieder gesehen? Oder wärst du eher der Hase?
Weißt du, mein Problem ist halt, meine Mutter ist kein Nazi.
Mein Problem? Ist du das Problem? Meine Mutter ist kein Nazi. Ja. Okay, komm.
Ja. Ja, also, ich weiß nicht, ich mag so viel an dem Film. Also, ich mag halt wirklich, dass er so diese großen Themen hat, aber sie im Kleinen verhandelt. Das finde ich sehr schön. Ich mochte auch die Schauspieler ganz gerne. Ich, wie gesagt, diese Lisa Hagmeister, die ist mir vorher noch nie aufgefallen, die spielt die Anna, seine Tante. Die war so für mich so die Figur, die mir so ein bisschen so Genugtuung verschafft hat, wenn sie halt eben sich mit ihrer Schwester anlegt. Ich glaube, ich bin ja relativ ruhig im Kino, aber es gibt einen Moment, wo ich dachte, am liebsten würde ich jetzt sagen, ja, genau! Wenn sie halt einfach sagt so, ja, dann geh halt. 50% des Hauses gehören mir.
Ja, das ist natürlich das ist schön, dass man mal in einem deutschen Kriegsfilm sieht, dass der Nazi mal auf die Fresse, also das ist natürlich immer ein befriedigendes Gefühl. Die Lisa Hagmeier, das ist so eine Oh-Dad-Girl, so ungefähr, weil es so eine ist, die, ihren Gesicht kenne ich auf jeden Fall und die spielt ja, ich glaube, die hat in ganz vielen so ARD-ZDF-Kriminalserienfilmen mitgespielt und ich habe gerade nachgeguckt, auch in Systemsprenger oder in Die Discounter tatsächlich auch. Also, dass man sie daher ja auch dann kennt. Aber ja, die hatte eine gute Rolle. Auch Detlef Buck, den sehe ich immer total gerne. Matthias Schweighöfer, ich sehe den tatsächlich auch gerne, aber hier war er unnötig, hätte man nicht gebraucht. Laura Tonke, ich hoffe, sie spielt im nächsten Film was anderes, sonst kann ich sie bald nicht mehr angucken, weil ich sie dann mit mir, ich werde dann konditioniert, sie mit schlimmen Gefühlen zu verbinden. Und ich habe es schon gesagt, manche Kinderschauspieler, ja, da vor allem dieses Mädchen, da musste ich kurz denken, ja, okay, das war jetzt nicht dann gab's, das war jetzt nicht der beste Take, dachte ich. Er kann nicht schwimmen. So, ja, okay.
Ja.
Und was ich aber auch spannend finde, so als Linguisten-Fan, dass ein großer Teil des Films wird ja auf Friesisch. Es war auf jeden Fall eine Sprache, die ich noch nie gehört habe. Ist so eine Mischung aus Plattdeutsch und Englisch und vielleicht Skandinavisch. War es Friesisch? Ich weiß es nicht. Aber das war total spannend, das zu hören. Hat für mein ungeübtes Ohr klang es manchmal aber auch sehr, sehr hölzern. Das ist jetzt auch wieder Meckern auf hohem Niveau. Und ich will auch überhaupt nicht, dass es dann deswegen nicht im Film auftaucht, weil ich es liebe, wenn man fremde Sprachen, und das ist ja, was auf Amrum eben gesprochen wird, ich liebe das dann zu hören, so spannende Sprachen, die man selten hört.
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich kam mit dieser Amrum-Sprache, nenne ich es mal, mit dem Friesischen. Ich war echt froh, da Untertitel zu haben. Und was ich total interessant finde, ist, ich hätte in die Sonne schauen, da wird ja so Plattdeutsch gesprochen. Damit kam ich komplett zurecht. Da hätte ich fast gar keinen Untertitel gebraucht. Aber bei Amrum war die Untertitel wirklich notwendig, weil da habe ich teilweise wirklich nichts verstanden. Aber es sorgt halt auch für die Authentizität, ne? Einfach. Ich meine, das ist halt so eine eigene Welt für sich eigentlich.
Eine eigene Sprache.
Ne? Das wird ja auch ganz gut etabliert, so wenn am Anfang des Films so diese Flieger da vorbeidüsen und dann irgendwie welche Bomben abwerfen, also weil die zu schwer sind, dann werfen die so gefühlt so 10 Meter vor Amrum
war eine krasse Szene. Da dachte ich schon, ich habe ja gesagt, ich musste erst in den Film reinkommen, aber diese erste Szene, da dachte ich schon, krass, ich stehe gerade auf diesem Feld und sehe diese Flieger auf mich zufliegen. Das war schon, ja. Und da hat der Film, hat der ganz viele so, da siehst du, wie er an einem Strand lang läuft und vorne hast du so einen Wattvogel, wie auch immer der heißt, und nebendran liegt dann auch einfach eine Bombe. Also da sind schon echt, echt tolle Bilder in dem Film drin.
Ja, definitiv. Und auch so wie unspektakulär das teilweise aber dann auch ist. Also wenn er halt eben zum Beispiel erfährt, dass eben auch, ich nenne es mal Widerstandskämpfer, ist jetzt übertrieben, aber dass ja eben Leute auch sind, die ganz klar gegen Hitler sind, und so ihre eigene Vergangenheit. Ich war zum Beispiel total überrascht, wie viele, also gefühlt war die Hälfte von Amrum früher in New York. Das fand ich auch ganz interessant. Aber ich habe mich dann, da habe ich mich informiert, das war wirklich so, dass wirklich sehr viele Leute auch wirklich in New York gewesen sind und dann eben dieser legendäre Schwarze Freitag auch wirklich dafür gesorgt hat, dass sie wieder zurückgekommen sind. Genauso habe ich mich informiert, dass tatsächlich so damals Robben gejagt worden sind, weil ich diese Art der Technik schon fast ein bisschen absurd fand, wenn ich ehrlich bin.
Wie gemein, oder? Also wie gesagt, Vegetarier, Veganer, Tierfreunde, das wird schwierig. Does the dog die? Yes, the Seedog does die.
Ja, also für
und es fällt im Film ja auch es fällt im Film ja auch der Spruch, es gibt in New York mehr Leute aus Amrum als auf Amrum selbst. Da war ich auch so überrascht.
Ja. Gut, es gibt beim Telestammtisch aber auch einen Spruch, der heißt, wenn du nichts mehr zu sagen hast, kommst du im Fazit. Und jetzt die Frage, Stocker, hast du noch etwas zu sagen?
Nee, ich glaube, wir haben alles schon besprochen. Mein Hauptpunkt war, wie schrecklich ich die Mutter fand, war gut. Dass es schön ist zu sehen, wie der Junge sich quasi emanzipiert und seine Werte, dass ihm klar wird, was eigentlich das Leben wichtig macht, seine eigene Erziehung zu hinterfragen. Ach, und wie schrecklich es ist, wenn Kinder ihre Eltern lieben, was sie alles dafür machen. Ich komme da gar nicht
drüber. Ey, Kindern, die ihre Eltern lieben, sind das Letzte. Die hasse ich voll. Voll die
Bastarde. Nein, ich meine, ich wollte eigentlich sagen, wie wichtig wir Eltern oder Eltern da draußen eigentlich sich klar zu machen, wie sehr Kinder einen lieben, was das für eine Verantwortung ist. Mann, ey, ja. Und das hat mich wirklich, diese Szene, die hat mich wirklich krass getroffen. Puh.
Okay.
Also ich habe nichts mehr zu sagen, außer dem, was ich schon gesagt habe.
Ja gut, das hättest du auch einfach so, okay, na egal.
Habe ich, und dann bin ich ausgerufert und immer weiter und immer wieder. Stoppe mich.
Weißt du, ich hasse halt Kinder, die ihre Eltern lieben, aber noch mehr hasse ich Leute, die einfach ausschweifen. Ich bin ja gar nicht so. Ich bin ja immer ganz kompakt und ganz konkret. Das ist meine
Welt. So kennen wir dich.
Ja.
Kurz und knackig, so sprichst du.
Pass auf. Fazitzeit. Ich fange mal an. Ich fand Amrum wirklich sehr, 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 sehr gut. Ich mochte, dass der große Themen in einem kleinen Raum behandelt. Der sah toll aus. Der war auch wirklich gut gespielt, meiner Meinung nach. Und deswegen von mir eine ganz klare Empfehlung und Letterboxd-Wertung, solche immer nennen, von mir ganz klar. Also wirklich, ich habe mich selbst überrascht, eine 4 von 5. Also wirklich einer der Filme, der mir in letzter Zeit wirklich am besten gefallen hat. Und ich hätte das so nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Deswegen von mir eine ganz klare Empfehlung für Amrum. Schlogger, wie sieht's bei dir aus?
Ja, von mir auch. Und den kann man zu Hause gucken, aber es ist auch ein schöner Kinofilm, weil man, wie gesagt, wirklich tolle Bilder hat. Der Sound ist gut. Und du hast halt hier diese Geschichte, wenn euch mal wieder bewusst gemacht wird, in was für einem Wohlstand wir eigentlich leben und wie wertschätzt man deinen simplen Honigbrot eigentlich gegenüberstehen kann, dann guckt euch doch diesen Film an. Klar, wir leben jetzt gerade nicht in Kriegszeiten und nicht auf einer Insel. Also zumindest denke ich, dass die meisten, die das hören, nicht auf einer Insel leben, wo es gerade Zulieferungsprobleme gibt. Aber sich einfach mal so klar zu machen, dass man die kleinen Dinge wertschätzen soll und was eigentlich die eigenen Werte sind und was denn wirklich wichtig im Leben ist. Und das fand ich hier im Film sehr schön aus Kindersicht auch dargestellt. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja.
Mir auch. Dann sage ich vielen Dank an dich, liebe Schlogger. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Und weil wir hin und wieder Feedback bekommen, das ist immer, wenn wir beide Podcasts, Schlogger, bekomme ich hin und wieder das Feedback, dass wir doch bitte aufhören sollten, irgendwie AfD-Bashing zu betreiben. Deswegen fuck die AfD und kein Honigbrot für Nazis. So. Ihr findet unsere Letterboxd-Accounts einfach in den Shownotes. Ihr findet auch dort den Link zum Discord-Community-Server. Da könnt ihr uns kostenlos joinen und könnt uns Feedback geben und über Filme, Serien und Comics reden und was weiß ich, was es noch alles gibt. Ja, und Website haben wir. www.tele-stammtisch.de und ja, da könnt ihr gerne drauf gucken. Außer ihr seid Nazi, weil keine Website für Nazis. So. Ich bin heute sehr im
Discord für Nazis. Da dürft ihr auch nicht drauf.
Ja, genau. Fuck AfD, fuck Nazis, kein Honigbrot für Nazis. Ich sage es nochmal. Ich sage jetzt aber tschüss. Schlogger, das letzte Wort gehört dir.
Seid lieb zu euren Kindern. Ihr dürft gerne auch streng sein, aber bitte macht euch der Liebe, die Kinder eigentlich ihren Eltern zubringen, immer wieder bewusst. Ja, das war jetzt mein Schlusswort. Danke, bis zur nächsten Besprechung. Tschüss.